Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Siegmund. Vom 16. bis zum 29. April wählen fast 500.000 steirische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Vertretung in der Arbeiterkammer. Und das ist der Grund, warum ich heute hier sitze, im Headquarter von A1 in der Steiermark. Nicht, weil A1 so viel damit zu tun hat, sondern weil der Herr, der mir gegenüber sitzt, eben bei A1 beschäftigt ist und da eine nicht unmaßgebliche Rolle spielt. Ich freue mich sehr, dass Peter Amreich heute unser Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass Sie vorbeigeschaut haben hier in der Zentrale und ich freue mich schon auf das Interview.
Peter Amreich ist erstmals Spitzenkandidat der Liste ÖAAB-FCG Steirische Volkspartei für diesen Urnengang, der 14 Tage dauern wird, vom 16. bis zum 29. April, wie gesagt. Herr Amreich, jetzt ist ja so, normalerweise Politiker, die kennt man von Plakatflächen. Ich kenne Sie auch von der Plakatfläche, vielleicht nicht ganz so oft und ganz so groß, wie der Bundeskanzler oder der Landeshauptmann präsent ist. Ja. Der eine oder andere, der uns zuhört, wird Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Was machen Sie beruflich? Woher kommen Sie? Wie sind Sie da reingerutscht in diese ganze politische Geschichte?
Okay, ja, sehr gerne. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter. Beruflich bin ich mittlerweile der schwarze Peter, den sogar die Roten wählen. Das kommt daher, ich habe angefangen 1983 hier bei der Post- und Telegrafendirektion in der Steiermark, habe dann auch so nebenbei die Abendschule gemacht für Elektrotechnik und Wirtschaft und bin dann 2006 in die Personalvertretung eingestiegen und deswegen der schwarze Peter, denn sogar die Roten wählen, weil es mir gelungen ist, hier mittlerweile eine Zweidrittelmehrheit für die FCG hier in einen staatsnahen Betrieb zu erringen. Und das schreibe ich mir ein bisschen auf die Fahnen. Das ist eben der Einsatz und mein Engagement, was ich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Telekom-Unternehmen bringe.
Sie sind jetzt politischer Funktionär, aber Sie sind kein gestandener, gewachsener Politiker, wenn ich das richtig interpretiere. Genau. Wieso wird man denn Funktionär? Weil man sich schlecht vertreten fühlt oder gibt es einen anderen Grund?
Ja, das war es eigentlich, weil ich mir gedacht habe, ich kann das besser und das wollte ich unbedingt beweisen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne Lösungen findet, der interessiert ist an sehr vielen Dingen und für mich war einfach die Personalvertretung, die damals hier gewerkt hat, das war mir zu wenig. Also ich habe mir gedacht, das geht besser, das kann ich besser, da kann ich mehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausholen, beziehungsweise war es mir sehr wichtig, bei den Kolleginnen und Kollegen sehr nah und sehr persönlich dran zu sein.
Wie groß ist denn der zeitliche Aufwand? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja Ihr Job auch keiner ist, wo Sie Blasen an den Fersen bekommen, weil Sie die Füße so viel am Schreibtisch haben. Also wird ja da schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Was kommt denn da noch über die politische oder durch die politische Tätigkeit zeitlich auf Sie zu?
Ja, aus meiner Sicht ist es einmal wichtig, wenn man in diese Schiene reinkommt, dass man das gern macht, dass man das vom Herzen macht, weil ansonsten wegen irgendwelcher monetären Auswirkungen kann man, sozusagen, als schwarzer Gewerkschaftler oder als Schwarzer in der Arbeiterkammer wird es nicht funktionieren und es ist aber auch für mich der Anreiz, diese Tätigkeit zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Stunden, die ich hier investiere, habe ich noch nicht gezählt.
Sie werden ja nicht allzu viel Freizeit haben, nehme ich an. Wenn Sie ein bisschen was haben, was machen Sie da?
Also zu meinem Lieblingshobby gehört das Segeln. Das habe ich 1998 begonnen, bin das erste Mal mitgefahren, das war genau in meiner Abendschulzeit. Da habe ich so, da hat es damals gegeben, nach 2 Jahren hast du die allgemeine Matura machen können. Da bin ich dann auf ein Segelboot gestiegen und in Kroatien halt mitgefahren und seitdem hat mich wirklich die Leidenschaft gepackt. Und habe schon sehr viel gemacht, ein One-Way-Turn oder direkt gesegelt von der Türkei nach Kroatien. Bin auch Ehrenbürger von St. Kilda, wenn man das einmal nachgoogelt, ist bei den äußeren Hybriden ganz eine kleine Insel. Wird man Ehrenbürger, wenn man es 24 Stunden dort aushält, weil das Wetter dort so schlecht ist. Und habe einen Nordkap umsegelt, aber was mir sehr wichtig war, ist der Teamgeist, das Zusammenhalten. Und wenn es darauf ankommt, der sagt, jetzt zieht der Sturm auf, da tun wir nicht lang diskutieren, sondern wir schlagen einen Weg ein. Und so sehe ich auch die Arbeit hier in der Arbeiterkammer.
Segeln ist das eine, aber wenn ich Sie so anschaue, Ihnen fällt sicher was anderes ein, was machen Sie sonst?
Ja, ich bin ein begeisterter Volksmusikant, spiele die steirische Harmonika, habe da so eine kleine Band, die Volksmusikgruppe Steins mit Hackbrett, Bassgeige und habe da eigentlich...
Also echte Volksmusik.
Echte Volksmusik und habe da auch dürfen, sage ich mal, in den 80er, 90er Jahren immer bei so Folklore-Festivals Österreich vertreten, bin da weltweit herumgekommen, sage ich mal von Norwegen bis Griechenland und auch in Ecuador habe ich einmal musiziert und das hat mich schon auch ein bisschen geprägt. Tue ich mir leichter, vor Leuten zu sprechen, beziehungsweise ist es für mich jetzt nicht so die große Herausforderung.
Bevor wir jetzt auf die politische Tätigkeit oder auf das Rundherum noch ein bisschen näher zu sprechen kommen, was ganz was anderes, was aber mit Ihrem Job direkt zu tun hat. Wir sitzen eben hier in der Exerzierplatzstraße, dem Headquarter von A1, und die Parkplätze sind praktisch leer, aber Sie haben ja schon vorgewarnt. Mhm. Das Haus ist auch so gut wie leer, was mich sehr überrascht hat. Sie haben gesagt, alle sind noch im Homeoffice. Homeoffice ist ein Wort, das den meisten von uns aus der Corona-Zeit erst geläufig geworden ist. Mhm. Warum ist das so? Warum sind alle Leute bei A1 noch im Homeoffice?
Wir sind sicher ein Vorreiter für dieses Arbeitsmodell. Wir haben eben über den Betriebsrat natürlich und in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen hier sehr, sehr gute Modelle ausgearbeitet. Und ich muss sagen, es wird sehr gut angenommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich muss schon zwischendurch einmal vielleicht reinfunken, weil zu Hause oft mehr gearbeitet wird als wie hier im Betrieb.
Finden Sie, dass Homeoffice, Sie haben es kurz angesprochen, überhaupt das Arbeitsmodell der Zukunft sein wird?
Für verschiedene Bereiche sicher. Das Homeoffice in der Form ist gekommen, um zu bleiben. Es bringt eine Erleichterung. Ich glaube, das Homeoffice, die beste Pendlerpauschale ist, die es je gegeben hat. Und da haben wir eben nur positive Rückmeldungen.
Gut, Sie sind ja auch Obmann der Pendlerinitiative. Darum ist dieser Terminus technicus jetzt gefallen. Ja. Schauen wir vielleicht jetzt mal konkreter auf den bevorstehenden Urnengang. Mhm. 2024 ist ja in Österreich ein Superwahljahr. Die EU-Wahl im Juni, die Nationalratswahl, wissen wir noch nicht genau, irgendwann im Herbst, die Landtagswahl aller Voraussicht nach im November. Und jetzt gibt es die AK-Wahl auch noch. Mhm. Bin der Advocatus Diaboli in dem Fall. Interessiert es in dem Jahr wirklich irgendwen?
Ich glaube schon. Also die Arbeiterkammer ist das Parlament der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele wissen das vielleicht nicht, dass es nicht nur Serviceleistungen gibt über Rechtsauskünfte oder Konsumentenschutz, sondern wir haben hier als Fraktionen die Möglichkeiten, Anträge einzubringen. Und wenn Sie diese Anträge dann eine Mehrheit finden, müssen sie im Parlament behandelt werden. Und da ist es uns schon sehr um einiges gelungen in den letzten Jahren. Was vielleicht bekannt ist, die Abschaffung der kalten Progression war eine langjährige Forderung der Fraktion FCG ÖAB.
Wenn wir jetzt das Ergebnis von 2019 kurz anschauen, wir müssen es anschauen, es hilft nichts. Ja. Die FSG, also die Vertretung der Sozialdemokratie, hat 64,4%, ÖAB, FCG, also ihre Fraktion 14,1%, die FPÖ hat 11,6%, die grüne Vertretung 4,7%, der gewerkschaftliche Linksblock von der Kommunistischen Partei 4,5% und die Liste Kaltenbeck 0,7%. Mhm. In der Vollversammlung steht es bei den zwei großen Vertretern 72 FSG, 15 ÖAB, FCG. Mhm. Also da ist Luft nach oben, sage ich einmal. Sie treten, wie gesagt, erstmals an. Bei der letzten Wahl hat die FSG 6,7% dazugewonnen. Die Liste ÖAB-FCG hat 3 Prozentpunkte verloren. Mhm. Wie wollen Sie denn das Ergebnis jetzt in eine Richtung bringen, die allen in Ihrer Fraktion Freude bereitet?
Ich bin ein positiv denkender Mensch. Für mich ist immer wichtig, in die Zukunft zu schauen. Und in dem Fall, wenn Sie diese Zahlen nennen, kann ich eines einmal entgegenhalten. Die FCG-ÖAB-Fraktion hat einmal an die 30-35% gehabt. Das war aber auch der Grund, weil in den Gemeinden gewählt worden ist und das noch ohne Briefwahl. Also der zweite Punkt ist, wo ich glaube, dass wir gut punkten können, ist bei der Briefwahl, weil von den 450.000 Wahlberechtigten, die hier angehalten sind, bei der Arbeiterkammerwahl teilzunehmen, sind 300.000 Briefwähler, die eigentlich jetzt am 8. April ihre Briefwahlkarte nach Hause geschickt bekommen haben. Und genau diese Leute möchte ich ansprechen, weil ich sehe ja auch, dass als weiteren Punkt die Wahlbeteiligung ja in den letzten Jahren gesunken ist, obwohl in den Betrieben gewählt wird.
Deswegen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Ich glaube nur über gute 30% waren es, oder?
Ja, es geht immer weiter runter und ich möchte eben die 70% ansprechen, das ist die schweigende Mehrheit, so wie ich sie nenne, damit sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch nehmen. Da erhoffe ich mir natürlich, dass die Stimmen für die FCG-ÖAB-Fraktion abgegeben werden.
Jetzt habe ich natürlich Ihre Homepage ein bisschen durchgeschaut und ein paar Zitate gefunden. Mit dem ersten möchte ich Sie konfrontieren. In Zeiten der politischen Extreme ist es uns wichtig, echten Werten und dem Hausverstand treu zu bleiben. So können wir getrost behaupten, dass unser Programm zu 100% aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Sie sprechen von echten Werten. Welche Werte sind denn das?
Für mich sind echte Werte Leistung zu erbringen. Also das ist für mich ein wichtiger Punkt im Leben, dass man stolz darauf ist, was man leistet, dass man auch seine Talente erkennt und vor allem auch in meiner Position jetzt auch Betriebsrat, da habe ich mit sehr vielen jungen Menschen zu tun, dass man sagt, wie kann ich ihnen ein Ziel geben für die Zukunft, für ihre berufliche Entwicklung. Das sind für mich so Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Wir haben auch in unserem Wahlprogramm drinnen Zukunft, Zuversicht, Zusammenhalt. Ich glaube, dass das jetzt ein Gebot der Stunde ist und vor allem nicht hier nur kritisiert wird oder alles schlecht geredet wird. Für mich ist es ein wichtiger Wert im Leben, positiv in die Zukunft zu schauen.
Aber mit Verlaub, glauben Sie denn nicht, dass die Tatsache, dass Leistung zählen soll und dass Leistung wirklich wichtig ist und dass die Zukunft eine gute sein soll, für die man arbeitet und der man sich orientiert, dass das Werte sind, die alle Parteien vertreten? Ist das ein USP Ihrer Fraktion?
Ganz sicher, ja. Ich habe das auch gemerkt bei den Gehaltsverhandlungen. Ich bin ja der einzige Spitzenkandidat, sage ich einmal, von den größeren Fraktionen, der wirklich im Berufsleben steht, der auch Gehaltsverhandlungen durchführt, der Betriebsvereinbarungen unterschreibt und mit ausarbeitet. Und da habe ich eben gesehen, dass bei unseren Gehaltsverhandlungen die Forderung von der linken Seite gekommen ist mit der 32-Stunden-Woche zum vollen Lohnausgleich. Das ist einfach komplett daneben. Also das ist sowas von weltfremd und lässt sich in dieser Zeit, wo wir jetzt erleben, nicht umsetzen. Da ist es mir wichtig eben, dass ich sage, ich bin am Puls der Zeit, ich weiß, wovon ich rede und stelle nicht irgendwelche Forderungen auf, die die Wirtschaft bei Gott nicht umsetzen kann. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht nur unser Standort in der Steiermark, nicht nur in Österreich, sondern europaweit wirklich gefährdet.
Es ist spannend, dass Sie das ansprechen, diese 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. Wie kommt denn das Ihrer Erfahrung nach und Ihrem Eindruck nach bei den Arbeitnehmern an? Weil man grundsätzlich ist das ja großartig. Ich arbeite für weniger und kriege die gleiche Kohle. Also das muss ja etwas sein, was auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Wie ist denn das?
Ja, ich sehe das nicht so, sondern ich sehe, dass die Steirerin und der Steirer wirklich einen guten Hausverstand haben, die natürlich sagen, ja, das wäre super, aber sie wissen auch, dass das nicht umsetzbar ist. Und ich habe mittlerweile in meiner Wahlkampagne wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten gesprochen und diese Rückmeldung oder diese Behauptung, die ich hier jetzt stelle, das habe ich zu 100% als Rückmeldung bekommen.
Jetzt sind Sie, wie wir schon gesagt haben, Obmann der Pendlerinitiative in der Steiermark. Mhm. Ganz kurz, was ist die Pendlerinitiative? Wie ist die strukturiert? Was steckt genau dahinter?
Die Pendlerinitiative ist ein Verein, der ehrenamtlich geführt wird. Also da sind null monetäre Interessen dahinter, aber es ist eine gewachsene Sache von meinem Vorgänger, dem Franz Gosch. Der hat das ins Leben gerufen und ich habe die Ehre gehabt, eben 2022 die Pendlerinitiative Steiermark, wo ich 350.000 Pendlerinnen und Pendler vertreten darf, und im letzten Jahr die Pendlerinitiative Österreich, wo ungefähr 1,3 Millionen Pendlerinnen und Pendler sich beheimatet fühlen, hier zu vertreten.
Jetzt habe ich auch gelesen auf Ihrer Homepage, und dass wir bezieht sich in diesem Falle nicht auf die Pendlerinitiative, sondern auf die Fraktion Christlicher Gewerkschaft der ÖAB. Zu unseren dringenden Forderungen gehört auch eine deutliche Erhöhung des Kilometergeldes. Seit Jahrzehnten erfolgte hier keine Anpassung und Geld bleibt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Das ist eine Forderung, die ich teile. Sie fordern das vehement mit Ihrer Fraktion. Nur mit Verlaub, die ÖVP ist seit vielen Jahren sowohl im Bund als auch im Land in der Regierung. Warum fordern Sie als FCG ÖAAB etwas, das Ihre Parteikolleginnen und Kollegen längst hätten umsetzen können?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin jetzt nicht so der politisch Versierte, aber eines ist mir auch ganz klar, Entscheidungen werden in der Regierung gefällt. Wenn ich eine Alleinregierung führe, dann sind natürlich die Möglichkeiten ganz andere. Wir fordern vehement eben die Erhöhung des Kilometergeldes, das seit 2008 nicht mehr verändert wurde. Was mir gelungen ist, wie gesagt, ich bin ein positiv denkender Mensch, war eben in den Zeiten des Ukraine-Krieges, wie einfach die Spritpreise explodiert sind. Da ist es durch meine Intervention sofort gelungen, die Pendlerpauschale um 50% zu erhöhen und der Pendler-Euro ist vervierfacht worden. Im Herbst ist im Raum gestanden, da war die Klimakonferenz in Dubai, falls Sie sich erinnern können. Ja. Da auf einmal hat es dann geheißen, ja, die Frau Bundesministerin Gehwesler möchte die Pendlerpauschale, Pendler-Euro generell abschaffen, um eben die Pendlerinnen und Pendler auf den öffentlichen Verkehr zu bekommen. Da ist es mir gelungen, eben mit der politischen Achse, die wir haben von der ÖVP, dass wir hier sofort eine Unterstützung bekommen haben und der Pendler-Euro bzw. die Pendlerpauschale wird normal weitergeführt und ist außer Streit gestellt.
Warum ist es eigentlich so, dass seit 16 Jahren, wie Sie sagen, das Kilometergeld gleich geblieben ist? Das ist ja wirklich in keiner Relation zu allen anderen Preissteigerungen stehend.
Ja, wie vorhin schon gesagt, hier kämpfen zwei Mächte gegeneinander. Dass wir den öffentlichen Verkehr ausbauen, sehen wir natürlich als Pendlerinitiative sehr, sehr positiv. Aber uns ist auch klar, ich war gestern bei einer Wahlveranstaltung in St. Stephan im Rosental. Dort geht halt nichts mit dem öffentlichen Verkehr. Und da sind auch in der Zeit, wo ich dort war, ich glaube in einer halben Stunde, sind drei große Busse vorbeigefahren, aber da ist kein Mensch drin gesessen. Also das Konzept, man ist mir alles verständlich, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird, aber es gibt kein gesamtheitliches Konzept, wo der Pendler drauf aufspringt und sagt, okay, mit dem lasse ich meine Arbeitszeit, meine Pendelzeit, also mit dem lasse ich sie vereinbaren.
Sie sagen, es gibt keines oder es gibt noch keines. Hätten Sie irgendeinen Vorschlag, der das Pendlerwesen irgendwie in Richtung öffentlichen Verkehr transferieren könnte, oder ist das für Sie sowieso in manchen Gegenden völlig unmöglich?
Mit den Voraussetzungen, den Möglichkeiten, was wir jetzt da haben, ist es einfach nicht möglich. Und wir haben auch eine Studie dazu gemacht. Also alles, was über 40 Minuten, 45 Minuten hinausgeht, fährt der Pendler mit dem Privatverkehr, also mit dem privaten Auto. Wir wissen auch von den 350.000 Pendlerinnen und Pendler, sind zwei Drittel fahren nicht öffentlich. Weil es einfach nicht ausgeht, weil ich sage, ich muss sonst eine Stunde bin ich mit den Öffis unterwegs oder eineinhalb Stunden in einer Fahrtrichtung und das tut sich keiner an.
Wie argumentieren Sie, wenn die Grünen sagen, der Verkehr muss von der Straße wegkommen, von der Straße auf die Schiene? Es geht zwar in erster Linie in Richtung Lkw-Verkehr, aber natürlich ist da auch der Pkw-Verkehr inkludiert.
Ja, ich sage, wir werden die Klimakrise darf einmal nicht auf dem Rücken der Pendlerinnen und Pendler ausgetragen werden, weil die müssen ja arbeiten gehen. Es hilft einfach nichts. Und wir werden eben das Klima hier nicht von heute auf morgen retten. Deswegen braucht es wirklich ein Konzept, wo auch der Pendler sich anhalten kann, was in den nächsten 15 oder 20 Jahren passiert oder geplant ist. Mit dem Vorschlag haben wir durchzugehen und sagen, jetzt dann nehme ich euch die Pendlerpauschale weg, damit ihr Öffis fahrt. Das funktioniert einmal nicht.
Wie sehen Sie das Thema Ausbau der A9 in Richtung Dreispurigkeit?
Ja, bin erst letztens in der Früh runtergefahren, weil ich in Leibnitz einen Betriebsbesuch gehabt habe. Da steht alles. Es ist ab Wildon, kann man sagen, ist die Autobahn überlastet. Es gibt auch Studien dazu, dass sie mit 103% überlastet ist. Leider will da die Frau Gehwessler nichts hören. Und ich poche hier oder ich hoffe, dass die Zeit andere Lösungen bringt. Aber wir als Pendlerinitiative sind ganz klar für einen weiteren Ausbau oder einen dreispurigen Ausbau. Wir haben auch einen Vorschlag eingebracht, dass temporär der Bannenstreifen für den Schwerverkehr aufgemacht wird, wie zum Beispiel auch in Laibach. Und ich glaube, auf der A2 funktioniert das auch ganz gut. Aber da haben wir nicht einmal eine Rückmeldung seitens des Ministeriums bekommen. In Wunschu oder wo das Terminal ist, wenn man da sagt, von 5 Uhr bis 10 Uhr in der Früh machen wir den Bannenstreifen auf und probieren es einmal. Also wir sind ja nicht einmal so weit, dass wir uns das einmal anschauen. Und es gibt auch Studien dazu, die wir uns eingeholt haben, dass sowas auch möglich ist. Und ich glaube, dass hier ein dringender Handlungsbedarf ist.
Kommen wir noch einmal zurück zur Arbeiterkammer. Was ich mit Ihnen noch kurz reden möchte, ist die Pflichtmitgliedschaft in beiden Kammern, sowohl in der Arbeiterkammer als auch in der Wirtschaftskammer. Auf der Homepage der AK, ich glaube auf der Homepage steht es, der Beitritt erfolgt automatisch und ohne Aufwand für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Das klingt jetzt sehr positiv. In Wirklichkeit kann man sich gegen diesen Automatismus ja nicht wehren. Mhm. Jedes AK-Mitglied zahlt, glaube ich, 0,5% des Bruttoeinkommens und der AK-Beitrag ist jetzt so plus minus bei einem Durchschnittseinkommen 10 Euro im Monat. So, ich glaube, so genau. Werden wir uns ungefähr einpendeln. Was ich glaube, aber diesen Eindruck habe ich, dass die Pflichtmitgliedschaft in der Arbeiterkammer weniger kritisiert wird als die in der Wirtschaftskammer. Sehe ich das richtig? Fühlen sich die Arbeitnehmer besser vertreten als die Unternehmer?
Na, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Sehr viele nehmen das halt hin und genau die Leute möchte ich ansprechen. Also wenn ich sage, wir haben eine Wahlbeteiligung von 30%, dann möchte ich die 70% ansprechen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele sind, die gar nicht vielleicht draufschauen, was da an Mitgliedsbeiträgen runtergeht. So wie Sie gesagt haben, ich rechne immer so, weil man es auch vom Jahresbudget der Arbeiterkammer sieht, wenn man 500.000 Beschäftigte hat und jeder zahlt 150 Euro im Schnitt, dann weiß man, was hier an Einnahmen kommen. Natürlich, wenn Sie mich direkt ansprechen, ich bin für eine Mitgliedschaft, Zwangsmitgliedschaft, aber für was ich bin, für eine zum Beispiel jetzt eine Offenlegung dieser Wahlkampfkosten, die hier an den Tag gelegt werden oder ausgegeben werden, vor allem für die von der Mehrheitsfraktion. Also das wäre aus meiner Sicht höchst an der Zeit, dass hier mal klargelegt wird, was wird für diese Wahl an Zwangsmitgliedsbeiträgen ausgegeben.
Wenn wir uns die letzten Lohnverhandlungen anschauen in den letzten Wochen und Monaten, dann hat man, glaube ich, doch den Eindruck gehabt, dass es in der Sozialpartnerschaft, auf die wir in diesem Land so lange so stolz waren, vielleicht den einen oder anderen Knick gegeben hat. Sehe ich das richtig?
Für mich sind die Gehaltsverhandlungen eine Zeit, wo man natürlich die Interessen hart vertreten muss. Als Interessensvertretung, als Gewerkschaft, als natürlich nehme ich mit hinein die Arbeiterkammer. Aber es muss nach den Gehaltsverhandlungen muss Vernunft einkehren, beziehungsweise, was wir heute propagieren, einen positiven Ausblick zu geben, positiv in das Arbeitsjahr hineinzugehen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig wird für unsere zukünftige Entwicklung hier in der Steiermark, aber auch in Österreich.
Das ist noch ein Thema, das Arbeitnehmer besonders betrifft, ist das Thema Streik. Viele Jahrzehnte lang hat es die Streikminuten in Österreich, ich glaube sogar in Sekunden, zu messen gegeben, über das ganze Jahr betroffen pro Arbeitnehmer. Die Streikbereitschaft ist höher geworden, so kommt es mir zumindest vor. Sehen Sie das auch so?
Ja, das hat natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Teuerung zu tun. Wir sehen alle, dass die Inflation sehr stark angezogen hat. Da war natürlich die Herausforderung von uns Gewerkschaftlern, dass wir einen hohen Lohn am Schluss erzielen konnten, um die Teuerung abzufedern oder teilweise abzufedern. Man weiß es selber, hatte jetzt da auch das Beispiel hier bei der Auer, dass hier Forderungen gestellt werden, um eine Gleichstellung mit der Lufthansa zu erzielen. Was mir auch durchwegs hier entgegengekommen ist bei diesen vielen Gesprächen jetzt in der letzten Zeit, dass alle sehr zufrieden waren mit dem Lohnabschluss und eigentlich sagen, es geht uns hier nicht schlecht in der Steiermark und in Österreich.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch nach der AK-Wahl, die vor der Tür steht, sagen können, es geht uns hier nicht schlecht, es geht uns als Fraktion ÖAB, FCG, Steirische Volkspartei nicht schlecht. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür und ich wünsche Ihnen, dass Ihr Engagement, das Sie ganz augenscheinlich an den Tag legen, ja, auch belohnt wird.
Das hoffe ich auch, oder ich bin davon überzeugt, dass wir auch den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wie Sie gesagt haben, eben der Zusammenhalt zwischen ÖAB, FCG, Steirische Volkspartei, das war mir sehr, sehr wichtig, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, um für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr rauszuholen.
Herzlichen Dank, Peter Amrich.
Bitte gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Stimmrecht gewogen. Wenn Sie es mögen, dann abonnieren Sie es oder liken Sie es und sind Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei.